Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Wie kann ein Wiederaufbau in Syrien aussehen, ohne dem Regime von Assad in die Hände zu spielen? Salam Said ist damit befasst. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, sie stammt aus Damaskus und hat an der Uni in Bremen promoviert und hat unter anderem Lehraufträge am Karlsruher Institut für Technologie. Mehr als 80% der Bevölkerung Syriens lebt inzwischen unter der Armutsgrenze. 9 Jahre Krieg haben Syrien und die Bevölkerung gespalten. Das erlebt Salam Said auch in ihrer eigenen Familie.
Dieser ganze Pro- und Anti-Regime in Syrien hat die Gesellschaft und die Familien sogar gespaltet. Ich kenne das von meiner eigenen Familie, dass Anfang des Konfliktes Cousins und Cousinen sich nicht mehr getroffen haben, wegen der politischen Meinung einer mit und einer oder Pro und einer dagegen. Aber irgendwann, nach die ganze Lage sich verschlechtert hat, dieser familiäre Zusammenhalt ist es zurückgekehrt, weil sie müssen trotzdem zusammenhalten in einer Gesellschaft.
Dennoch nochmal zurück zu den Flüchtlingen, die möglicherweise zurückkehren könnten. Also beispielsweise nach Damaskus, was eine nicht mehr hart umkämpfte Region ist, sondern Idlib eben. Wäre es theoretisch möglich, nach Damaskus zurückzukehren?
Das ist das, worauf auch die ganze Debatte basierte, damals in 2018 in den sicheren Gebieten, wie zu sagen. Aber das Problem ist, dass es diese Leute, die nach Damaskus zurückgekehrt sind und vor allem in den Nachbarstaaten, wo sie nicht gut wohnen und würden sie lieber nach Damaskus zurückkehren, dann haben sie zum Beispiel so viele Gewalt begegnet. Entweder würden verhaftet, gefoltert sogar und würden zum Beispiel von Geheimdienst befragt. Das heißt, sie können nicht in ihrem Haus zurückkehren, wenn sie nicht über die Geheimdienstapparate gehen und die Zustimmung diese Geheimdienstapparate kriegen. Das Regime hatte auch andere Pläne. Er hat angefangen, schon längst diese Gebiete, wo die Flüchtlinge hatten, dass sie einfach zu verkaufen an Investoren, an private Investoren. Und die sind die Businessleute oder Geschäftsleute, die ihn über die Kriegsjahre unterstützt haben.
Das heißt, Menschen, die zurückkehren, würden ihr eigenes Haus je nachdem gar nicht mehr vorfinden. Was ist damit passiert?
Genau, also sie haben das nicht vorfinden und wenn sie überhaupt das dürften in ihrem Haus, sie müssen selber das aufbauen, es gibt keine große Hilfe dafür und die einzige Wiederaufbaupläne von Wohngebieten und so weiter nach Assads Vorstellung ist einfach Luxusgebiete und einfach nicht so soziale Housing zum Beispiel, was alle Menschen oder Mittelschicht oder unteren Schicht der Bevölkerung davon profitieren konnte.
Für Sie gilt dieses große Projekt Wiederaufbau. Wie setzen Sie denn da an und an welcher Stelle?
Ich würde sagen, es ist schwierig aus Grund der Korruption und Misstrauisch mit dem Regime, das Regime Geld in den Hand zu geben und sagen, bau mal wieder Syrien wieder, aber bitte gerecht und sozial gerecht. Das Regime kann das nicht leisten und will überhaupt das nicht leisten. Deswegen die einzige Möglichkeit, dass man Wiederaufbau in Syrien aufbaut, dass man auf den Communities quasi sich setzt, also eine kleine Gemeinde, an die NGOs, die nicht mit dem Regime zusammenhängen, helfen und so weiter. Auf keinen Fall große Gelder nach Syrien einfließen, weil große Gelder, unabhängig von Assad, bringt mit sich auch große Korruptionstransaktionen und so weiter. Das würde ich dann sagen. Und auf jeden Fall fängt an mit den Regionen, die nicht unter Assad im Moment sind. Im Nordost, im Nordwest, wo die Leute wirklich viel leiden. Dort gibt es mehr als 97 Lager zum Beispiel. Die Leute wohnen in prekären Gebieten, also unter Umständen.
Sie hören SWR 1 Leute der Woche. Am Dienstag ist Wahltag in den USA. ARD-Hörfunk-Korrespondent Arthur Landwehr berichtete am Mittwoch aus Washington über die anstehende Wahl in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim. Arthur Landwehr schätzte darin die Covid-19-Erkrankung Donald Trumps und dessen Umgang damit ein.
Ich glaube, dass es ihm geschadet hat. Und zwar in erster Linie bei den älteren Menschen. Denn die sind ja doch diejenigen, die am stärksten davon betroffen sind. Die meisten Toten stammen aus der älteren Generation. Und gerade in Florida, wo ja der Altersdurchschnitt sehr hoch ist, sind anscheinend auch sehr viele Republikaner plötzlich gegen ihn eingestellt, weil sie das als zynisch empfunden haben. Da kommt jemand, bekommt den Supercocktail und ist wieder gesund und sagt, schaut mal, allen wird's gut gehen und sie selber sterben. Also das hat ihm nicht gut getan.
Eine Hörerin möchte wissen, ob Corona den Riss in der amerikanischen Gesellschaft noch verstärkt hat.
Den politischen Riss hat es noch mal verstärkt. Ein bisschen ist es so, wie man das ja auch in Deutschland erlebt, dass die Maskenpflicht als Frage der Freiheit und der persönlichen Freiheit gesehen wird und damit eben auch der politischen Einstellung. Das hat vielen, weil es dann auch so ein sichtbares Symbol ist, hat das alles nochmal doch stark auseinandergerissen.
Ein SWR1-Hörer stellt sich selbst und Ihnen und uns die Frage, ist Joe Biden, Stichwort Ukraine, korrupt oder nicht?
Es geht da vor allen Dingen um seinen Sohn, der in der Ukraine einen bestens bezahlten Job hatte in der Ölwirtschaft oder Gaswirtschaft, für die er gar keine Qualifikation hatte. Und es geht immer um die Frage, hat er den bekommen, weil der Vater Vizepräsident ist und damit einfach Zugang geschaffen worden ist. Ähnlichen Job gab es auch in China. Das Ganze wird untersucht. Ist Hunter Biden, so heißt der Sohn, korrupt oder nicht? Ich kann das nicht wirklich beurteilen, aber das ist natürlich ein wichtiges Wahlkampfthema hier geworden.
Ein Hörer schreibt, wie kann sich jemand wie Trump als Gegner des Establishments inszenieren, der doch selbst Teil dieses Establishments ist?
Ich bin derjenige, der das auch kaputt macht, der diese politisch korrekte Sprache kaputt macht. Ich beleidige, wann immer ich will. Ich sage, nenne die Dinge beim Namen, so sagt er das. Und das imponiert den Menschen. Und deshalb empfinden sie ihn als jemanden, der ihnen hilft. Und egal, ob er reich ist oder nicht, sondern die Tatsache, dass er reich ist, beweist nochmal, dass er eben auch ein erfolgreicher Mann sein kann.
Ein Hörer stellt auch sich und uns die Frage, wie in einem demokratischen System ein notorischer Lügner Chancen hat, wiedergewählt zu werden.
Ja, das ist eine gute Frage. Und die Frage ist eben, was empfindet man als Lüge? Der wichtigste Satz, glaube ich, man kann das in einem einzigen Satz beantworten. Die heißt, Trumps Gegner nehmen ihn immer wörtlich, aber nicht besonders ernst. Seine Anhänger nehmen ihn niemals wörtlich. Es ist ihnen egal, ob er lügt oder nicht, aber sie nehmen ihn ernst. Und das ist der entscheidende Unterschied. Die Frage, ob etwas in der Tatsache, als Faktum richtig oder falsch ist, spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass die Botschaft stimmt und dass die Botschaft an Sie gerichtet ist. Und das empfinden Sie so als wohltuend, egal ob er lügt oder nicht.
SWR 1, Leute der Woche.
Mehr als 2000 Corona-Tests hat Pina Best bisher durchgeführt. Die Allgemeinmedizinerin leitet in Stuttgart eine Corona-Schwerpunktpraxis. Am Donnerstag war sie zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim und da berichtete Pina Best von ihrem ersten von inzwischen 130 positiv getesteten Patienten.
Ein Skifahrer, der nur das Wochenende mit seinen Kollegen in Ischgl war, er kam zurück. Das war Anfang März. Er kam zurück mit seinen Kollegen und sagte, dass er eben, aha, er war Freitag bis Sonntag in Ischgl, kam zurück. Montagabend bekam er leicht Temperatur, hat sich grippal gefühlt, Erkältungssymptome ein bisschen und kam daraufhin in die Praxis. Und wir haben ja später dann ja gehört, was für ein Superspreader Ischgl war.
Der Typ dann auch oder kann man das gar nicht so eindeutig feststellen?
Er ist im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart getestet worden, war dann positiv und kam dann in Quarantäne.
Wer war Ihr letzter positiv getesteter Patient?
Das sind Leute aus meiner Praxis. Jetzt gestern Abend kam einer, der positiv getestet worden ist am Montag. Wir haben gestern Abend das Ergebnis erst bekommen. Der hatte leichte grippale Symptome, mehr nicht.
Wie viele tote Patienten mussten Sie beklagen,
gestorben
sind?
Ich hatte bisher nur einen toten Patienten. Das war ganz am Anfang der Pandemie. Der Patient war schwer krank, 79 Jahre alt, Diabetiker, herzkrank, ja, amputiertes Bein, dreimal pro Woche Dialyse. Er ist auch nicht an den Folgen wie Lungenerkrankungen, Embolien gestorben, sondern wahrscheinlich ist er mit Corona gestorben.
Ich wollte gerade sagen, das klingt so, als könne man gar nicht genau unterscheiden, ob er an Corona oder mit Corona gestorben ist.
Korrekt. Weil er war initial auf der Intensivstation, wurde dann auf eine Normalstation verlegt und ist dann in der Nacht dann verstorben.
Das entspricht ja in etwa auch dem, was der Hamburger Rechtsmediziner Püschel gesagt hat, der, glaube ich, mehr als 100 Corona-Tote obduziert hat und festgestellt hat, es sind schon schwerpunktmäßig und sehr oft sehr alte Menschen mit entsprechenden Vorerkrankungen.
Korrekt. Es ist absolut die Datenlage. Es sind vor allem Patienten betroffen mit Vorerkrankungen. Auch adipöse Patienten sind betroffen, vor allem wenn es Jüngere betrifft, die dann ins Krankenhaus müssen, sauerstoffpflichtig werden.
Mehr Männer als Frauen?
Ein Tick.
Nicht signifikant?
Wir haben jetzt gerade nur retrospektive Studien. Wir brauchen auch viel mehr prospektive Studien, doppelblind kontrollierte.
Ja, wobei es, glaube ich, inzwischen ein Studienwirrwarr gibt. Absolut. Und es ganz schwierig ist, da noch im Einzelfall durchzusteigen. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Absolut, absolut. Also man steigt da nicht mehr durch. Also selbst Epidemiologen sagen, es gibt so viele Studien, die teilweise auch sehr widersprüchlich sind. Und wir brauchen eine evidenzbasierte Medizin, wir brauchen gute Studien, die fehlen uns noch. Dafür ist auch das Virus noch zu kurz bei uns. Wir haben ja erst seit einem halben Jahr mit dem Virus zu tun.
Pina Best leitet eine Praxis für Allgemeinmedizin in Stuttgart. Diese Praxis ist eine Corona-Schwerpunktpraxis. Mehr als 2000 Tests hat sie dort inzwischen durchgeführt. Anfangs waren 3% ihrer Getesteten positiv, inzwischen sind es 8%. Am Donnerstag war Pina Best zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und sie berichtete davon, dass sie Mitte der 90er Jahre mal für ein Semester im chinesischen Wuhan war und ob sie dorthin noch Kontakte pflegt.
Ich habe noch Verbindungen. Ganz rar, aber ich habe sie noch. Also die Universität Heidelberg, die hat ja mit der Tongji Medical University viele Programme auch, Doktorarbeiten werden da geschrieben. Also man hat einen regen Kontakt gehabt und ich habe den auch lange Zeit gepflegt und habe immer noch Kontakte.
Okay. Wir wollten über Ihre Erfahrungen sprechen, beispielsweise mit dem Robert-Koch-Institut. Kann man das in 2, 3 Sätzen entsprechend formulieren, Frau Best?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, für mich zumindest. Ich trage seit der 2. Märzwoche Maske. Ich bin es aber gewohnt, auch Maske zu tragen. Wenn eine Influenza-Welle ist, trage ich auch Maske. Mein Kollege, der leider vor 4 Jahren verstorben ist, hat mich da immer ausgelacht, wenn ich da mit Maske wieder rumlief, weil wieder eine Grippesaison war. Ich bin es gewohnt letztendlich, nicht aus Wuhan, aber ich bin es gewohnt, Maske zu tragen. Und das Robert-Koch-Institut hat am Anfang gesagt, dass Masken nichts bringen. Und klar, wir hatten keine Masken, aber ich habe ja auch vom Stuttgarter Staatstheater sehr viele Masken genäht bekommen und habe sie meinen Patienten geschenkt. Also man hat auch andere Möglichkeiten. Man kann einen Schal tragen, ein Tuch tragen. Es ist besser, als nichts zu tragen.
Das war ja auch ein dramatisches Problem ganz am Anfang, diese mangelnde Schutzkleidung. Also Ärzte, Anästhesisten beispielsweise, die sich in Lackierereien irgendwelche Schutzkleidung besorgen mussten, weil nichts da war.
Korrekt, das war ganz schlimm. Wir hatten gar nichts da. Wir hatten einige FFP2-Masken in unserer Praxis. Die haben wir benutzt und tatsächlich weggeschmissen. Wir wussten ja damals nicht, dass wir da keinen Nachschub kriegen würden. Es war ganz dramatisch. Ich habe von einem guten Freund dann Baumarktmasken bekommen und habe mit Baumarktmasken gearbeitet, die zwar ein Ventil haben, aber es war besser als gar nichts, weil mit Ventil dürfen wir eigentlich nicht arbeiten.
Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Gesundheitsamt gemacht?
Am Anfang der Pandemie hatte ich wenig Kontakt zum Gesundheitsamt, aber später wurde eine Hotline auch speziell nur für Ärzte eingerichtet. Ich hatte dadurch immer einen Ansprechpartner. Muss ich wirklich sagen, das war dann jetzt den ganzen Sommer über super. Ich konnte jederzeit anrufen. Meine Fragen wurden beantwortet. Teilweise auch mit mir geschimpft, warum ich einen zweiten Abstrich mache bei einem Patienten. Aber gut, ich habe auch dazugelernt. Nur wir rufen primär die Patienten an. Momentan klappt es nicht mit der Nachverfolgung der Kontakte. Das ist echt momentan ein Problem.
Also es heißt, die Gesundheitsämter seien inzwischen heillos überfordert. Ist das auch Ihr Eindruck?
Ja, korrekt. Korrekt. Also ich hatte ja früher nur 3% positive, jetzt habe ich fast 8% positive in der Praxis. Die Nachverfolgung ist da sehr schwierig.
Funktioniert der Austausch mit anderen Kollegen, die wie Sie mit Corona-Patienten arbeiten?
Ich habe das Glück, dass ich einen älteren Kollegen bei mir in der Praxis habe, der Infektiologe ist und der immer noch in Tübingen unterrichtet. Und dadurch hatte ich wirklich den besten Zugang.
Sie hören SWR1 Leute der Woche. Dirk Gratzl ist der erste Mensch, dessen ökologischer Fußabdruck ermittelt wurde. Denn er möchte die Ökobilanz seines bisherigen Lebens bis zum Tod ausgleichen, weil er künftigen Generationen keine ökologischen Schulden hinterlassen will. Nur stand er erstmal vor der großen Frage, wie sich ein ökologischer Fußabdruck überhaupt ermitteln lässt.
Also ich habe, nachdem ich feststellen musste, dass es niemanden gibt, der eine Methode dafür anbietet, die man einfach im Internet googeln oder runterladen kann, Wissenschaftler gesucht, die mich dabei unterstützen und an der Technischen Universität in Berlin rund um Professor Finkbeiner und sein Team Leute gefunden, die mir helfen konnten dabei. Ich bin der erste Mensch, dessen Lebensfußabdruck man ermittelt hat. Das heißt, es gab jetzt keine Standardmethodik, die musste entwickelt werden. Und die vollzog sich sozusagen in drei wesentlichen Schritten. Ich musste, wie vorhin schon berichtet, meine aktuelle Lebensführung minutiös dokumentieren. Was ich esse, was ich trinke, wie ich lebe, was ich konsumiere.
Ja, das ging bis zur Aufnahme der einzelnen Socken, ne?
Bis wirklich in die winzigsten Details. Wenn Sie mir jetzt einen Keks angeboten hätten, hätte ich nicht nur dokumentiert, dass ich einen Keks esse, sondern auch wie er verpackt war. Ja, eine ganz schreckliche Aktivität. Ich musste eine Retrospektive meines Lebens quasi zeichnen. Wie war das denn früher? Wie habe ich gelebt? Mit welchen Autos bin ich gefahren? Wo war ich unterwegs?
Das kriegt man doch gar nicht mehr alles zusammen.
Ja, also als Mann erinnert man sich an die Autos, die man gefahren ist, schon. Ja, bei den Wohnungen wurde es schon schwieriger. Wenn es gar nicht anders ging, wurde es geschätzt. Also ein bisschen über den dicken Daumen. Einfach immer mit einer Aufrundung so, dass ganz sicher nichts unterschlagen wurde. Und der dritte Schritt war dann, wie Sie schon erwähnten, tatsächlich die komplette Dokumentation meines materiellen Besitzes. Also jedes einzelne Ding in meinem Haushalt, jede Kuchengabel, jede Socke, jedes Radiergummi, jedes Gartengerät, jedes Küchengerät, jedes Reinigungsmittel, alles wollte in Riesenlisten eingetragen werden. Das war keine schöne Arbeit.
Wie sieht er denn jetzt aus, Ihr ökologischer Fußabdruck?
Ah, oh, schrecklich. Also wenn man das in Zahlen fasst, ich glaube, eine Zahl, mit der wir alle so ein bisschen was anfangen können, sind ja die CO2-Emissionen, mit denen wir unterwegs sind. Die Vereinten Nationen sagen, pro Mensch und Jahr wären 1,5 bis 2 Tonnen das Budget, das uns zugebilligt ist. Also mit rund 50 Jahren hätte ich 100 Tonnen CO2 emittieren dürfen. Ich kam auf etwa 1150. Das ist also so viel, wie 12 Menschen im globalen Maßstab zugestanden hätten.
Daher ihr schlechtes Gewissen.
Furchtbar, furchtbar. Andere Wirkungskategorien sind Versauerung oder Überdüngung. Also ich habe zum Beispiel 5 Tonnen Schwefeldioxid emittiert. Damit kann man so einen ganzen See voll Schwefelsäure produzieren. Viel zur Überdüngung beigetragen, also zu Phosphat und Nitrat und Stickstoffeinträgen in Böden und in Gewässer. Es ist eine lange Liste, 80 Seiten lang, und es liest sich wie ein Horrorszenario, ein ökologisches hier.
Machen Sie damit denn aktuell weiter? Das Wasser, was Sie gerade trinken, schreiben Sie das dann anschließend auf und dokumentieren Sie das?
Also das, was ich noch dokumentiere, sind größere Veränderungen in meinem Lebensstil. Wenn ich jetzt irgendwann aus meinem Haus ausziehe oder wenn ich irgendetwas anderes signifikant ändere in meinem Leben, dann dokumentiere ich das und dann rechnen die Wissenschaftler nochmal nach, was für einen Effekt hat das. Aber solange mein Lebensstil relativ unverändert ist, bleibt es bei den Werten, die aktuell ermittelt wurden.
Dirk Gratzel will künftigen Generationen keine ökologischen Schulden hinterlassen. Dazu haben Wissenschaftler der TU Berlin die Ökobilanz seines bisherigen Lebens errechnet. Und jetzt arbeitet er daran, seine Ökobilanz bis zum Tod auszugleichen. Dirk Gratzel berichtete davon am Dienstag in SWR1 Leute. Und er sagte, welche Neuanschaffungen er sich in diesem Jahr geleistet hat.
Ich glaube, es gab 3 oder 4 neue T-Shirts und Unterhosen. Die gibt's immer, wenn meine Frau sagt, so gehst du nicht mehr aus dem Haus. Ansonsten habe ich für den Garten eine neue Heckenschere gekauft. Fange jetzt mittlerweile an, im Garten eigenes Gemüse und eigenes Obst anzubauen. Also dafür brauchte ich ein Gerät. Und ansonsten ist es, glaube ich, nicht viel. Mir fällt jetzt nichts ein. Ich krieg viel geschenkt. Das ist manchmal fast lästig. Aber selbst kaufen tue ich wenig.
Wir wollten uns darüber unterhalten, dass Sie eine ehemalige Bergbaufläche im Ruhrgebiet gefunden haben. Um was damit zu tun?
Diese Bergbaufläche ist heute eine riesengroße Industriebrache. Auf der steht seit 10-12 Jahren ein verfallendes Bergwerk und die Fläche ist voller Müll und kaputter Gebäude. Dort ist Bergbau betrieben worden. Ich habe diese Fläche gekauft von der RAG, das ist die Nachfolgegesellschaft für die ganzen Steinkohle-Bergbauaktivitäten im Ruhrgebiet und im Saarland, um sie ja ökologisch aufzuwerten. Also auf dieser Fläche alle Aufbauten und den ganzen Schmutz und Müll zu entfernen und dann unterschiedliche Biotope anzulegen, die in ihrer Gesamtleistung quasi wieder gut machen. Die Natur soll auf dieser Fläche für mich wieder gut machen, was meine Ökobilanz heute so tiefrot macht. Es wird Areale geben, in denen Wald wächst und Wald entsteht oder Wald sich vermehrt. Das ist gut für meine CO2-Bilanz. Es gibt Areale, die sind sehr nährstoffarm. Da können Spezialisten leben, Tiere und Pflanzen, die sonst nicht mehr viel Raum finden und die gelitten haben unter meiner Überdüngungsneigung in meinem bisherigen Leben. Und es werden Biotoptypen geben, die sehr gut pH-Werte puffern können. Das wiederum wirkt der Versauerung in meinem bisherigen Leben entgegen. Also ich versuche, Natur, Biologie, Ökologie zu erzeugen, die wieder gut macht, was ich angerichtet habe.
Und bei all dem, was Sie hier beschreiben, kommen viele Reaktionen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern rein. Und dieses Thema spaltet, das ist wirklich zu spüren. Und ein Wort, was jetzt gerade sehr vermehrt auftaucht, ist es des modernen Ablasshandels. Können Sie das nachvollziehen?
Ich kann grundsätzlich jede Meinung nachvollziehen und respektieren. Es gibt tatsächlich, ich glaube, das ist das, was viele auch ihrer Hörer wahrnehmen, eine vermehrte Diskussion rund um das Thema Klima und Klimaneutralität, von der wir manchmal nicht ganz sicher sind, ob sie die Ernsthaftigkeit hat, die das Problem wirklich braucht. Und ob sich hinter jedem klimaneutral tatsächlich dann auch kein Effekt fürs Klima verbirgt.
Ja, Sie haben ja auch Sponsoren gefunden. Manche Firmen möchten sich da vielleicht dieses moderne Wort des Greenwashings kommt dann ja auch wieder auf, möchten sich auch reinwaschen. All das steckt da ja mit drin.
Ich glaube, zwischen reinwaschen und wirklich etwas tun ist natürlich schon noch ein erheblicher Unterschied. Und schlussendlich nehmen wir alle miteinander zur Kenntnis, dass das, was uns ausgeht, auf diesem Planeten lebenswerte Natur und intakte ökologische Systeme sind. Und wenn wir heute dagegen arbeiten und das, was wir verursacht haben, versuchen, durch den Wiederaufbau von Ökologie, von Natur, von schützenswerten Arealen wieder gut zu machen, ist das, glaube ich, das Beste, was wir tun können. Die Alternative ist, wir tun nichts und machen weiter so.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Carmen Posnick ist Ärztin und hat sich an ein besonderes Experiment gewagt. Ein Jahr lang lebte sie mit einer wissenschaftlichen Expedition unter Extrembedingungen in der Antarktis. Sie wollte erforschen, wie Menschen unter Extrembedingungen leben können. Am Freitag war sie zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und Carmen Posnick berichtete, was sie bei Außentemperaturen von bis zu 80 Grad minus getragen hat.
Da hat man mal mehrere Schichten, so Merino-Woll-Unterwäsche an, dann mehrere Schichten sehr dicke Socken, fünf verschiedene Handschuhschichten, ja. Und natürlich die Balaklavas, also diese Skihauben, wo nur die Augen rausschauen.
Erfrierungsgefahr sehr groß. Ist Ihnen da mal was passiert?
In ja, diverse Gesichtsareale. Ein Ohr ist einmal abgefroren und meine Finger eigentlich fast jede Woche. Ja.
Okay, und was macht man dann?
Das sind sehr starke Schmerzen. Also das ist keine schöne Erinnerung. Im Prinzip, ja, man muss sich halt möglichst langsam wieder aufwärmen. Ne?
Dann diese Dunkelheit. Ich glaube 4 Monate am Stück. Absolute Dunkelheit.
Genau, ja.
Wie übersteht man sowas?
Das ist natürlich sehr belastend auch, wenn man die Sonne so lange nicht sieht. Das ist wirklich Mitte Mai. Das ist ein sehr emotionaler Moment eigentlich, wo zum letzten Mal die Sonne kurz über den Horizont schaut und dann untergeht und wirklich bis Ende August verschwindet. Und das ist aber eigentlich gleichzeitig auch eine sehr schöne Zeit, weil dieser Sternenhimmel ein Wahnsinn ist. Also das ist wirklich eine Anzahl an Sternen, die Milchstraße riesig, Sternschnuppen, Galaxien, Nebel, eine Aurora irgendwo. Also das ist eigentlich wunderschön.
Nur wenn es keinen Wechsel mehr gibt zwischen hell und dunkel, was macht das so mit dem inneren Koordinatensystem?
Genau, das bringt so dieses Zeitgefühl, diesen 24-Stunden-Rhythmus komplett durcheinander. Und da hängen halt ganz viele Sachen davon ab. Also Hormonausschüttungen, Herz-Kreislauf-System, verschiedenste Körperfunktionen. Und das bringt einen komplett durcheinander und auch den Schlafrhythmus.
Ja. Also. Das haben Sie auch nicht nur bei sich selber bemerkt, sondern auch bei den Kolleginnen und Kollegen erforscht in der Station?
Genau, ja, das ist eben ein Teil der Forschungen, wie reagiert der Körper und auch der Geist auf diese Extremsituationen. Ja. Weil es halt auch eine ganz ähnliche Situation ist wie auf zukünftigen Langzeit-Weltraumflügen, zum Beispiel zum Mars. Und darum nimmt die ESA das eben als Analogsituation her, als für eine Raumstation auf einem anderen Planeten.
Haben die Leute in der Station oder auf der Station unterschiedlich reagiert auf diese Belastung?
Jeder in eine ähnliche Richtung, aber jeder in unterschiedlicher Ausprägung.
Unterschiedliche Ausprägung heißt?
Heißt, manche haben das eigentlich sehr gut überstanden und andere haben dann Unterstützung gebraucht.
Unterstützung von wem?
Von den Kollegen.
Wir haben vorhin drüber gesprochen, also für medizinische Notfälle wären Sie und Ihr italienischer Kollege da gewesen.
Genau.
Gab es auch Notfälle psychologischer Art, dass da jemand als Gesprächspartner zur Verfügung gestanden hätte?
Ja, natürlich, weil es doch eben eine sehr große Belastung ist, diese 9 Monate. Weil man halt auch weiß, man kann nicht evakuiert werden, also egal was passiert, man ist dort, man sitzt dort fest. Und es gibt psychiatrische Betreuung sowohl aus Italien als auch aus Frankreich, dass man halt über Skype machen könnte, wenn man es nötig, wenn man es braucht. Und es wird auch sehr gut angenommen eigentlich.
In der Concordia-Station am Südpol können Forscher das Leben auf dem Mars simulieren. Jedes Jahr schickt die Europäische Weltraumorganisation ESA einen Arzt oder Ärztin an diese Forschungsstation. 2018 wurde die österreichische Medizinerin Carmen Posnick auserkoren. Gemeinsam mit 13 Mitgliedern ihrer Crew hat sie erforscht, wie Menschen mit solchen Extremsituationen umgehen. Darüber hat sie am Freitag in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim berichtet. Und die Station wird auch Weißer Mars genannt. Und das nicht von ungefähr, denn die Mission dient zur Vorbereitung einer Mars-Mission. Die große Frage, würde Carmen Posnick denn hin?
Ja, auf jeden Fall.
Echt?
Ja.
Obwohl das wie lange? 2, 2,5, 3 Jahre insgesamt dauern könnte?
Ja, wahrscheinlich ungefähr, ja.
Würden Sie auch hochfliegen, wenn nicht sicher wäre, dass Sie wieder zurückkommen?
Naja, in Theorie ist es nie sicher, ob man wieder zurückkommt natürlich. Aber es ist im Moment keine Mission geplant, ernsthaft, die nur ein Hinfahrtticket hat.
Also. Weil das moralisch, ethisch nicht verantwortbar wäre.
Ja.
Erstmal. Ja. Wie ist der Stand der Vorbereitung eigentlich? Also ich erinnere mich, vor 1, 2 Jahren war mal der Weltraummediziner Professor Gunga bei uns und der hat damals gesagt, er rechnet damit, so ab 2030 könnte es sein, dass eine Mission startet. Wie sehen Sie es?
Ja, also zuerst wollen ja sowohl NASA als auch ESA zurück zum Mond. Das ist in Theorie für 2024 geplant, diese Artemis-Mission, die erste Frau auf den Mond bringen soll. Das Ziel ist, auf dem Mond eine permanente Station aufzubauen und dort dann die Mars-Mission zu üben und in den 30er Jahren dann tatsächlich weiter zum Mars.
Die Bedingungen sind natürlich extrem. Das fängt damit an, eine extrem lange Dauer mit Auswirkungen auch auf den Menschen in Schwerelosigkeit.
Genau, ja, da verändert sich eigentlich der gesamte menschliche Körper und auch natürlich die Psyche, sobald man sich in Schwerelosigkeit befindet, weil einfach ja unsere Physiologie perfekt darauf abgestimmt ist, auf diese Schwerkraft, die wir auf der Erde haben. Alles eigentlich hat die Form, die Anatomie wegen dieser Schwerkraft. Also es kommt alles durcheinander.
Muskelabbau, Knochenveränderungen.
Genau, Veränderungen auch in der Blutmenge, im Herz-Kreislauf-System, in den Gehirnfunktionen. Also, ja.
Und dann eine Strahlung, die gefährlich ist?
Genau, diese kosmische Strahlung. Da muss man auch noch irgendwelche Lösungen finden dafür, dass das ethisch vertretbar ist, Menschen dorthin zu schicken.
Dass es die Menschen nicht umbringt.
Genau. Weil das
oder
halt
dauerhaft schädigt.
Genau, ja.
Also so wie Sie es formulieren, klingt es so, als sei man da noch nicht einer endgültigen Lösung sehr nahe gekommen.
Na, es wird sehr stark daran geforscht, in allen diesen Disziplinen eigentlich, dass man da Wege findet, also erstens herausfindet, was genau passiert, was genau verändert sich und dann halt Bewältigungsstrategien, wie kann man diese Sachen verhindern, wie kann man die Menschen fit und gesund halten, also während diesen 8 Monaten Flug zum Mars zum Beispiel.
Und dann auf dem Mars selbst natürlich extremst lebensfeindlich. Bedingungen für einen Menschen.
Genau, ja, auf dem Mars selbst, da wird halt daran geforscht, da richtige Strukturen zu bauen, in denen Menschen gut überleben können, dort gut forschen können. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Art von Mission.
Das mit der Selbstversorgung hinzukriegen.
Genau, ja.
Und dann eben auch eine halbwegs gesicherte Rückfahrmöglichkeit.
Das wäre ideal, ja.
Eins gehört. SWR 1.